Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Unser Podcast-Sponsor KVIT erbringt Next Level IT Services für Ihr KMU. Ultraschnell, ultrasicher und 100% klimaneutral. Mit garantiert nur 7 Minuten Reaktionszeit und nicht mehr als einer Stunde Lösungszeit bietet KVIT den schnellsten IT-Service der Schweiz. Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter kvit.ch/5a. Heute ist Montag, der 8. Dezember 2025. Ich mache eine Sonderfolge zur Focus on Future Veranstaltung vom 26. Januar 2026 in der Villa Boveri in Baden. Und zwar rede ich da zu dem Zweck mit unseren beiden Gästen, die wir an diesem Abend werden haben, nämlich dem Matthias Stürmer und dem Danno Binkeli und mit dem Moderator vom Abend, dem Dean Marti. Um was geht's? Open Source? Wilhelm Tell der digitalen Souveränität? Was für Businesschancen bietet Open Source für IT-Unternehmen und ihre Kunden? Die Abhängigkeit von US-Software, von asiatischer Hardware, von der rasch voranschreitenden Digitalisierung und auch der geopolitischen Umbrüche machen die digitale Souveränität für die Schweiz langsam aber sicher zur Überlebensfrage. Doch was kann ein kleines Land realistischerweise leisten? Kann uns Open Source so etwas wie ein moderner Wilhelm Tell möglicherweise aus der Abhängigkeit von den grossen Tech-Giganten befreien? Dank der neuen schweizerischen Open-Source-Ausrichtung überkommt der Ansatz zusätzlich Rückgewinn. Angefangen bei Public Money, Public Code, über klare rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zu gezielten Anschubfinanzierung. Unsere Referenten aus Forschung und Lehre und aus der Praxis zeigen an dem Abend, wie sich Innovation, wirtschaftlicher Erfolg und Gemeinwohl auf der Basis von Open Source und digitaler Souveränität verbinden und für alle einen nachhaltigen Mehrwert schaffen können. Über das wollen wir jetzt in dem Podcast schon mal einig reden. Ich begrüsse bei mir den Matthias Stürmer. Er ist Professor an der Berner Fachhochschule und Leiter vom Institut Public Sector Transformation sowie Dozent am Institut für Informatik von der Universität Bern. Zusätzlich ist der Matthias Geschäftsleiter von der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Guten Morgen, Matthias. Ich freue mich, dich hier in meinem Podcast zu haben, Prantls 5a. Stell dich doch bitte mal selber vor.
Ja, guten Morgen. Danke, Urs, für die Einladung. Schön, da zu sein. Ja, beruflich hast du mir schon vorgestellt. Privat, wie gesagt, ich wohne in Bern, so wie man es gehört, mit Familie, drei Teenager und von dem her, ja, läuft immer etwas. Jetzt, ja, inhaltlich, das Thema Open Source ist natürlich genial, dass das jetzt so breit thematisiert wird. Das freut mich sehr.
Gut. Ich habe im Prinzip nur so deine Forschung und Lehre weiter ein bisschen dargestellt. Hast du auch schon ein bisschen Footprint in der Wirtschaftswelt hinterlassen?
Ja, also ich bin selber tatsächlich 4 Jahre in der Privatwirtschaft gewesen. Man stellt sich vor, bei der Firma, bei der Open-Source-Firma ja, Leap,
notabene. Die kennen wir alle, ja.
Und bei der Ernst & Young, so im Consulting, Advisory, also ein bisschen gesehen, wie das funktioniert. Und es ist extrem viel gelernt in dieser Wirtschaftswelt. Aber ich habe nachher die Möglichkeit gehabt, 2013 ist das gewesen, die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Uni Bern zu gründen. Und das war dann der gewesen, wo ich dann gedacht habe, mal, dass, da könnte ich meinen Job bei Ernst & Young und da etwas Neues starten. Und das hat von dem her, hätte ich sagen, bis jetzt bewährt,
ja. Also du kennst in dem Fall auch die andere Seite, nicht nur Forschung und Lehre, das ist perfekt. Gut, jetzt gehe ich trotzdem über zu unserem Praktiker. Und zwar wäre das der Daniel bzw. Danu Binkeli. Er ist CTO bei Puzzle ITC, einem Unternehmen, das eine sehr starke Open-Source-DNA hat. Und ich glaube, die meisten in dem Markt kennen Puzzle als sicher einen profunden Kenner von der ganzen Open-Source-Welt, würde ich mal so ausdrücken. Guten Morgen, Danu. Auch dich begrüße ich dann in meinem Podcast. Stell dich doch bitte einmal selber vor.
Guten Morgen und merci vielmals für die Einladung auch von meiner Seite. Ja, du hast sehr viel zu mir schon gesagt, also was ich sicher noch erwähnen kann, würde mich selber wirklich als Techie bezeichnen, bin mit der ganzen technischen Welt wie aufgewachsen, meine ersten Berührungspunkte mit der Open-Source-Welt irgendwo im Unix-Umfeld gehabt, und also Knoppix, Live, Linux, CDs und so weiter und sehr früh anfangen zu probieren. Und jetzt eigentlich die 25 Jahre, als ich in Informatik bin, mehr oder weniger immer irgendwo so ein bisschen im Open-Source-Nachumfeld unterwegs gesehen. Zuerst Bankensoftware gemacht mit PHP und Open-Source-Frameworks und jetzt bei Puzzle natürlich die ganze Palette wirklich von Open-Source.
Wie lange bist du schon bei Puzzle?
Jetzt seit 11 Jahren.
Okay. Also auch schon zweistellig, he? Tipptopp.
Ja, genau.
Du kennst den Laden in dem Fall, wie er läuft, he? Und das ganze Thema.
Ja,
perfekt,
weiss, es funktioniert.
Gut. Dann auch guten Morgen zu dir, Dean. Dich wieder mal in meinem Podcast zu haben. Dean Marti, er wird unseren Abend moderieren. Er ist IT-Unternehmer seit 20 Jahren und in der Szene, würde ich sagen, auch bestens bekannt. Anyway, stell dich trotzdem mal kurz vor, Dean.
Danke, Ursi. Es freut mich auch das Jahr wieder dabei zu sein und dann vor allem auch im Januar wieder zusammen den Event durchzuführen. Ich habe eigentlich damals in der Lehre einen Lehrmeister gehabt, der war sehr Linux-fokussiert und hat uns das damals dann dort eigentlich schon ein bisschen eingerichtet. Das war in der Trivadis, wo ich meine Informatiker-Lehre gemacht habe. Nachher bin ich dann als Consultant unterwegs gewesen und dann später aber eher als ein bisschen grössere Firmen gekommen, AXA, Six Group, und dann über Projektleitung dann ein Senior Management bin. Aber auf der anderen Seite, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, das hat mich immer fasziniert und vorwärts getrieben. Und so habe ich dann eigentlich vor jetzt gut 3 Jahren mit dem Daniel Josten zusammen die Tecoma Group gegründet, wo wir eigentlich als IT-Unternehmergruppe Software- und Cloud-Unternehmen ein langfristiges Heimwand bieten. Und unsere erste Tochtergesellschaft Infosoft in Luzern, die ist eigentlich im klassischen Branchensoftware-Anbieter, im öffentlichen Verkehr für Personaleinsatzplanung. Und wir haben da auch ein paar Ambitionen, wie wir die Software weiterbringen wollen. Klassische Microsoft.
Das wäre jetzt eine Frage von mir, genau, was für eine Technologie darunter liegt, ja.
Klassische Microsoft-Partner bis anhin oder die letzten 30 Jahre gewesen. Und wir machen das jetzt eigentlich auch die Überlegung für die nächste Generation von Software. Und da hat natürlich Open Source dann auch einen grossen Stellenwert. Aber da können wir sicher noch
drüber sprechen. Gut. Fangen wir mal an mit dem Thema, gehen wir mal ein bisschen tiefer. Wie schätzt ihr Stand heute so ein bisschen die Bedeutung von Open Source ein, jetzt spezifisch was Unternehmen anbelangt, dann aber vielleicht auch gesellschaftlich und für die ganze Schweiz? Wolltest du mal anfangen, Matthias, bitte?
Ja, es ist in dem Sinne ja kein neues Thema, kein Neuland, sondern es ist wirklich etwas, was schon seit 30, 40 Jahren, je nachdem, wie man es zählt, gibt. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten auch völlig normalisiert. Eben, früher ist immer so Microsoft gegen Open Source, Steve Ballmer, der sagt, Linux sei ein Krebsgeschwür und Open Source sei sei so Kommunistenzeug. Also von dem her, die Zeiten sind schon lange vorbei. Oder? Das ist etwa vor 10 Jahren, und es hat dann noch der CEO geworden, hat dann auch gecheckt, hey, Open Source, das ist nicht irgendeine Bedrohung für unser Business, das ist eine Chance. Ja. Und das ist dann eigentlich Microsoft, sag ich mal, ist jetzt in ganz vieler Hinsicht heutzutage ein normaler Player wie Google oder wie Oracle oder wie all die anderen Tech-Firmen. Ich meine, faktisch, sage ich mal, sind das Unternehmen, die einer Börsenlogik, einem Kapitalismus folgen, die sind, ja, kann man sagen, seelenlos, oder? Die funktionieren einfach rein nach dem Geld. Und dort, wo das Geld ist, dort gehen sie her. Und wenn es kein Geld mehr gibt, dann gehen sie weg. Also, das ist von dem her der Mechanismus. Das ist
da müssen wir aber, Matthias, da müssen wir auch den Schluss ziehen, wo es Open Source hat, hat es kein Geld, oder? Ein bisschen provokativ, oder? Weil du sagst, jetzt
nicht da. Ja, nein, umgekehrt. Also dort, weil es eben viel Geld geht, sind sie eben dort
hergegangen. Okay.
Also mein bestes Beispiel ist ja, wie IBM hat Red Hat für 34 Milliarden US-Dollar gekauft vor ein paar Jahren. Also da ist sehr viel Geld zu holen in diesem Open-Source-Markt. Und das ist ja genau das Faszinierende, dass du sowohl öffentliches Gut, gesellschaftlich kannst, uns weiterbringen und gleichzeitig noch Geld verdienen. Also Puzzle ist auch ein super Beispiel, seit 25 Jahren weitgehend Open-Source-basierte Technologien. Also du kannst eben sowohl gesellschaftlich etwas weiter bewirken, etwas Positives, wie auch businessmässig. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert und bin ich schon seit über 20 Jahren grosser Fan von diesem Open-Source-Thema.
Jetzt haben wir hier die Brille von der Schweiz durchgeschaut. Was hat Open-Source bzw. das ganze Thema vor allem für die Schweiz für eine Bedeutung? Matthias, würdest du das vielleicht noch beschreiben?
Ja, das ist lustig. Es war genau vor 20 Jahren, gewesen, wo der Bund seine erste Open-Source-Strategie hat verabschiedet. Ich bringe das immer wieder in meinen Vorträgen, weil es einfach so historisch ja noch spannend ist. Und ich kann mich noch erinnern, wo wir das in diesen Anlässen waren. Damals war wirklich Open Source das Hype-Thema gewesen. Also muss ich vorstellen, heute rennen ja alle im AI-Thema nachher. Vor 10 Jahren war es ein Blockchain gewesen, vor 20 Jahren war es Open Source gewesen, oder? Und man hat immer so das Gefühl, wow, jetzt gibt es die grosse Revolution, jetzt tut sich alles auf den Kopf drehen. Eben, Microsoft ist massiv unter Druck gewesen. Und das war eine Zeit gewesen, wo man gedacht hat, jetzt wird alles anders, auch in der Schweiz. Und man hat es dann gemerkt, ein paar Jahre später, nein, es ist gar nicht anders geworden. Es ist nach wie vor Microsoft oder nach wie vor die proprietäre Welt, die das Business dominiert. Und ich denke, das wäre bis vor einem Jahr ist das immer noch so gewesen, oder? Das wäre genauso weitergegangen in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir da nicht eine neue US-Regierung hätten.
Also das ist so der Trigger, würde ich sagen, der Anstoss jetzt für einen grösseren Umbruch, wo wir davor stehen, ja. Wie schätzt du die Bedeutung von Open Source Stand heute, Daniel? Wie seht ihr das jetzt durch eure Puzzlebrille?
Ja, für uns ist Open Source wie nicht mehr wegzudenken. Also ich denke, schon allein die Tatsache, dass heute die ganze Cloud-Native-Technologie, als Beispiel mit Kubernetes oder auch Linux als zentrales Betriebssystem, die ganze Server- und Cloud-Welt komplett dominiert, zeigt das ein bisschen, was eigentlich Open Source für eine Erfolgsstory ist. Also hinter dem ganzen Stück Communities, wo irgendwo gemeinsam Technologien bauen haben, wo wir heute das ganze Internet drauf betreiben. Also das wäre wirklich nicht mehr wegzudenken. Das ist genau das, was der Matthias so gesagt hat. Oder? Das ist heute für eine Microsoft und so weiter auch ganz normal, dass man auf die Technologien setzt. Die helfen auch mit, contributen. Firmen, wo man das wie vor 15 Jahren noch nicht hätte sich können denken, dass es überhaupt je so der Fall wird werden. Nur mein Gefühl, Open Source hat sich wirklich etabliert. Es ist heute da, es ist sichtbar und es wird auch nicht mehr weggehen. Also ich denke, das ist wirklich ein grosser Siegeszug von Open Source, den wir auch sehen heute. Und jetzt die ganze Diskussion, die jetzt aufgekommen ist, eben durch die neue US-Regierung, befeuert das Ganze ein bisschen noch ein bisschen. Digitale Souveränität ist auf einmal überall ein Thema. Open Source wird im gleichen Atemzug genannt, was auch sehr schön ist, wo man so ein bisschen sieht, hey, auf einmal ist ein Thema, das vorher eine Nische war, kommt so ein bisschen auf das politische und öffentliche Tapet und wird für alle sichtbar. Das ist wirklich sehr schön
zu sehen.
Und trotzdem, so ein bisschen Kehrseite ist sicher auch, noch heute wird teilweise Freiheit von Software nicht verstanden und immer noch als free as in free beer interpretiert, also einfach gratis zu nutzen. Und das ist nicht die Idee dahinter. Also ich glaube, genau das Thema auch mit auch in der Open-Source-Welt, das ist ein Gehen und ein Nehmen, wird teilweise noch zu wenig gelebt oder auch verstanden.
Okay. Dein Erwo eben mit Infosoft, Microsoft-Technologie aufbauen, was hat das für euch für eine Bedeutung, das Thema Open-Source?
Ich glaube, der Punkt ist vor allem, man hat die Abhängigkeit, oder? Man hat die Abhängigkeit in unserem Umfeld jetzt zum Microsoft, oder? Wir betreiben die Lösung auch selber, also noch quasi in einer Colocation, wo wir eigene Infrastruktur betreiben. Und man merkt das vor allem bei den Lizenzen, oder? Da wird eigentlich jedes Jahr geschrübelt. Und vor allem SQL Server, der Klassiker, der wird einfach extrem teuer und in gewissen Umfeld eigentlich unbezahlbar. Natürlich hat Microsoft jetzt die Strategie, alles in ihre Cloud rein zu bringen. Dort ist es dann natürlich alles günstiger etc. Es hat natürlich dann im Bereich, wo wir sind, für kritische Infrastruktur, und der ÖV gehört zu dem, gewisse Implikationen. Und darum haben wir immer noch Kunden, die das eigentlich schätzen, von einem Schweizer Anbieter selber betrieben zu haben. Und ja, aber das wird immer schwieriger, das auch so durchzuführen. Und mittlerweile auf der anderen Seite sieht man auch, es gibt wirklich sehr gute Alternativen, oder? Also die Zeit, wenn wir jetzt Datenbank als Thema nehmen, wo es MS SQL oder Oracle, ich habe meine Karriere bei den Trivals mit Oracle gestartet, oder? Alternativlos gewesen sind mit dieser Hochverfügbarkeitslösungen und alles. Da hat man jetzt sehr gute Alternativen, wo auch das Web basiert ja auf dem, oder? Die grossen, auch Google, die zeigen das ja, dass das eigentlich alles funktioniert in Skalen, wo niemand von uns wahrscheinlich je wird erreichen. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, wo ich finde, hat dem Thema schon auch noch ein bisschen Rückenwind gegeben, ist jetzt nicht nur, denke ich, die politische Dimension, aber ich glaube, man sieht es in dem ganzen AI-Thema sehr gut, oder? Wie da eigentlich, klar, die grossen Hersteller mit proprietären Modell vorausgehen, aber auf der anderen Seite eigentlich mit Open Source und dort auch wieder Open Source als Strategie, oder? Andere nachkommen und die Open Source Modell vielleicht ja ein halbes Jahr hinten drin sind, oder? Aber einfach unglaublich viel leistet und so auch Zugang geben für andere, die vielleicht nicht in dieser proprietären Welt gefangen sind.
Gut, ich glaube, wir meinen ja in dieser Veranstaltung am 26. Januar, wenn wir von Open Source reden, nicht primär Software Open Source, sondern die ganze Open Source Strategie, wie du gerade so schön gesagt hast, Dean. Jetzt der Titel Open Source Wilhelm Tell der digitalen Souveränität? Fragezeichen. Wo es einen Wilhelm Tell hat, hat es irgendwo einen Gessler. Matthias, wer könnte der Gessler sein?
Ja, also wenn man sich jetzt ganz plakativ antworten will, weil sich all die bösen amerikanischen Hyperscaler, die uns da in die Mangel nehmen und uns unterdrücken und wir uns da müssen wehren als Wilhelm Tells. Ich muss sie leider enttäuschen, oh. Wurst. Die Realität, also ich glaube, die Realität ist ja so, das Problem, oder sage ich jetzt mal, es ist ja nicht einfach nur die Hyperscaler, es sind ja vielleicht auch eine SAP in Deutschland, und von denen sind wir massivst abhängig, oder? Und die haben die ganze Zeit Aufträge von öffentlicher Hand, die gar nicht ausgeschrieben werden, wo es keinen Wettbewerb gibt, wo so die sogenannten IT-Freihänder bekommen. Und, wenn man es mal so direkt sagen will, es sind ja ganz viele Schweizer Firmen, die Abhängigkeiten schaffen von ihren Kunden und die dann ausnutzen. Mir hat kürzlich mal ein Unternehmer gesagt, es ist doch logisch, ich als IT-Unternehmer will doch einfach, dass meine Kunden abhängig sind. Egal ob ich jetzt Microsoft bin oder das KMU, wenn ich meine lokale ERP-Software programmiert habe, will ich denken, oh, verkaufe die relativ günstig an einen Kunden, damit dann er alle seine Prozesse da tausende von Stunden drin in meiner proprietären ERP-Software abbilden. Und dann geht dann nie mehr weg, oder? Und dann habe ich den Vendor-Login, genau, als Kleinunternehmer in der Schweiz, kann ich auch voll ausspielen. Also von dem her, ja, ich bin jetzt ein bisschen provokativ, aber ich würde sagen, der Gessler, das ist eigentlich das System, oder? Das ist eigentlich das System von der IT, wie sie funktioniert. Solange du proprietäre Software verkaufst, spielt es gar keine Rolle, ob du eine amerikanische oder chinesische Firma bist oder ob du ein Schweizer KMU bist. Es ist einfach immer die Abhängigkeit, die letztendlich der Kunde in dieses Korsett hineinbringt und wo nicht nur mit Schwärzen wieder rauskommt.
Danu, wer ist aus deiner Sicht der Gessler?
Größtenteils kann ich natürlich einfach an Matthias anhängen, aber nein, wenn ich so grob zusammenfasse, habe ich sogar das Gefühl, es ist immer noch der gleiche, wie es zur Geschichte die Zeit war von Wilhelm Tell. Also am Ende des Tages ist es Gier. Mhm. Das ist das, was hinter all diesen grossen Tech-Konzernen oder dem Vendor-Locking in dem Sinn steht. Es geht darum, möglichst viel Geld aus etwas rauszupressen und zu quetschen. Und das ist dort, wo irgendwo ja, das dann zum Negester wird oder eben so zu der Unterdrückung kommt oder irgendwo die Freiheit in Gefahr ist. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Analogie jetzt zu dieser Geschichte vom Schiller. Von dem her, ich habe das Gefühl, das hat sich nicht allzu gross verändert. Und gleichzeitig darf man dort auch ganz kritisch sagen, also auch in der Open-Source-Welt gibt es die Themen immer wieder. Also wir haben Situationen wie eine MySQL, wo dann halt irgendwo geforkt wird und so weiter, wo man auch merkt, sobald Gier ins Spiel kommt, hat zwar heute Community gute Antworten, eben, man kann etwas forken und selber weiterbringen, aber befreit von dem Ganzen oder von dieser Gefahr ist auch die Open-Source-Welt nicht. Mhm. Und da gibt es auch ganz viele Strömungen jetzt in letzter Zeit, auch vor allem von US-Open-Source-Firmen, die auf das Mal ihre Lizenzmodelle anpassen und. Und das führt auch zu ganz vielen Implikationen, Problemen in unserer Welt. Also,
ja.
Ja. Darum würde ich sagen, es ist Gier, es sind nicht einfach nur die grossen Closed-Source-Tech-Konzerne.
Du wolltest etwas ergänzen, Matthias?
Ja, genau, ich kann dem natürlich total zustimmen. Vielleicht, was ich noch würde entgegnen, Open Source ist ja nicht irgendwie eine Glaubensfrage, ich glaube daran und jetzt wird es besser oder so. Oder es ist auch nicht, ganz ehrlich, ich bin, also Free Software gibt es auch noch den Begriff von Richard Stallman, der wirklich sagt, Open Software sollte generell frei sein, free as in speech, wirklich eine hohe ideologische Prägung. Ich sehe Open Source als wirklich als sehr nüchtern digitales Gut, das man frei kann nutzen und wo clevere Firmen, und das sind Schweizer KMUs, aber eben auch amerikanische Tech-Firmen, die das Modell, das die Softwareentwicklungsmodelle und die Vervielfältigung und die Lizenzen nutzen, um ihre Produkte schneller, innovativer, eben so wie es vorhin Dean gesagt hat, attraktiver zu machen. Und dann ist es eigentlich nicht mehr eine Frage so, ja, jeder sollte ein bisschen Open Source machen und wir sind alle Hippies und geben uns und singen Kumbaya und so. Sondern hier geht es darum, dass wir einfach als Anbieter kann man das nutzen. Die wirklich, sag ich mal, all die Jahrzehnte sind ein bisschen naiv gewesen, sind nämlich die User, oder? Also das ist eigentlich sowohl der Staat, wie auch viele von den Kunden, die immer das Gefühl haben, wir kaufen Software, wir kaufen SAP, wir kaufen Microsoft. Sie haben nie eine Software eingekauft. Sie haben immer nur Nutzungsrechte, sie haben immer nur Lizenzen eingekauft, sie haben nur die Miete, eigentlich eine Art Anwendungserlaubnis bekommen. Und jetzt tun halt die Firmen zum Teil Broadcom mit VMware oder Atlassian mit Jira und so, einfach halt die Schrauben ein bisschen aufdrehen, oder? Also weil die Nutzungslizenzen teurer. Und dann merken langsam Kunden, tut noch weh, es tut immer noch mehr weh, aber es ist jetzt das Gleiche, es tut immer noch nicht so viel weh, wenn ich wegging, oder? Der Login, der ist immer noch so, der goldene Käfig ist immer noch so bequem, ich bleibe lieber da innen, als dass ich rausgegangen bin, wenn nicht nochmal jetzt fast ein grosser neuer Effekt wäre.
Das ist wie der Frosch im Topf Wasser, oder? Wo man die Temperatur ganz langsam
hochdreht. Absolut, ja.
Jetzt, Dean, ich habe gerade gelernt von Matthias, ihr seid ein Teil von dieser Gessler-Community, ja. Ich gehe davon aus, dass ihr mit eurer Software natürlich auch bis zu einem gewissen Grad auf den Login-Effekt setzt, oder?
Gut, ich meine, unser Anspruch ist, dass wir unseren Kunden ein möglichst gutes Produkt können anbieten können, das ihnen einen höheren Mehrwert gibt. Klar gibt es durch die langfristige Nutzung gibt's natürlich gewisse Daten, die dann entsprechend in der Applikation drin sind, aber die kann man auch immer wieder exportieren. Also wir haben auch schon leider Kunden verloren, es kommt zum Glück sehr selten vor, aber das gibt's auch, oder? Dass dann jemand entsprechend auf eine neue Lösung geht. Das ist jetzt im ÖV, wo man immer den sagenumwobenen Fahrplanwechsel hat. Klar, man muss noch ein bisschen historische Daten aufhalten, oder? Aber die kann man auch exportieren. Und dann kann man eigentlich auf eine neue Lösung auch wieder anfangen. Und das geht immer in beide Seiten, oder? Wenn es schwierig ist, zum rauskommen, dann ist es für uns auch schwierig, zum neuen Kunden akquirieren. Aber das Ziel muss ja wirklich sein, eine möglichst gute Lösung anzubieten. Aber ich glaube, eine Dimension, die wir schon nicht ausblenden dürfen, ist in der Vergangenheit, wo man wirklich die Software-Lizenz gekauft hat und dann das bei sich selber betrieben hat, hat auch, wenn jetzt der Hersteller gesagt hat, du darfst das nicht mehr nutzen oder ich finde dich jetzt nicht mehr so cool, ist es noch weitergelaufen, oder? Aber im den meisten Fällen, sagen wir jetzt mal. Aber heute, wo das as a Service läuft, oder? Auf der Infrastruktur vom Anbieter, ist natürlich die Abhängigkeit um ein Vielfaches höher. Auch Convenience für den User natürlich, oder? Das ist immer so ein bisschen der Trade-off. Aber die Abhängigkeit ist unglaublich hoch. Und was sich jetzt auch verändert, ist die politische Instrumentalisierung von gewissen Konzernen, oder? Wo natürlich so eine starke Stellung hat und dann in verschiedenen Bereichen auch politisch instrumentalisiert werden, um eine gewisse Politik oder Interesse durchzudrücken. Und dann wird halt vielleicht einfach mal ein Service abgestellt mit entsprechenden Konsequenzen für den Nutzer. Und das ist, denke ich, schon etwas, was man nicht dürfen unterschätzen. Und ja, die amerikanischen Tech-Konzerne haben dort natürlich schon einen sehr starken Hebel, wo wir, denke ich, uns als Land auch müssen, hinterfragen, möchten wir die Abhängigkeit in der Zukunft akzeptieren? Mhm.
Gut, ich denke, die Dimension, die wir jetzt so ein bisschen aufgemacht haben, die werden wir an dem Abend im Januar sicher noch ein bisschen ausführlicher beleuchten. Das ist nahezu never ending, oder? Und gerade heute Morgen habe ich wieder einen Beitrag gelesen von der Adrienne Fichter auf der Republik, wo das Thema adressiert. Also das ist momentan, ist das ein, würde ich sagen, sehr, sehr aktuell. Jetzt, wenn wir von Open Source reden, du hast gesagt, da nur die Gier, oder? Das ist letztlich auch ein Geschäftsmodell, das da mit dahinter steht, oder mindestens sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle. Jetzt haben wir mal auf die Open Source Strategie oder auf die Open Source Community schauen. Was gibt's dort eigentlich für Geschäftsmodelle, die tatsächlich funktionieren? Ich glaube, da könntest du da nur uns sicher einen hilfreichen Input geben, machen das ja bei Puzzle schon länger, oder?
Wir sind erlebend bewiesen,
absolut, dass es grundsätzlich ein
Geschäftsmodell gibt, das funktioniert. Nein, ich denke, das Hauptgeschäftsmodell, das jetzt mehr unterwegs sind, sind eigentlich Professional Services und Support zu Open Source Lösungen. Das ist auch das gleiche Geschäftsmodell am Ende, wie zum Beispiel Red Hat Fahrt oder auch grosse andere Open Source Companies, die man kennt. Genau. Also wir bieten einfach Dienstleistungen, sei es Expertenwissen oder eben auch Support, also quasi wie so der Third-Level-Support oder das Cover-My-Ass-Agreement, das man dann haben für Open-Source-Lösungen. Also wir bieten dort quasi wirklich den Enterprise-Level, wo man sonst kennt, eben von proprietären Lösungen auch für Open-Source-Lösungen. Wirklich einfach als Dienstleistung. Andere Modelle, was es natürlich noch gibt, ist Hosting oder Managed Services. Das kennt man natürlich vor allem diese grossen SaaS-Lösungen, die zum Teil auch als Open-Source-Lösung vorhanden sind. Oder dann so eine Kombination, also das Open-Core-Modell, das heisst, der Kern ist in dem Sinn frei und gratis verfügbar, Open-Source. Und dann gibt es irgendwelche Enterprise-Features, die halt dann nur gegen ein bezahltes Modell zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Jetzt eben, unser Geschäftsmodell ist vor allem das Erste, die Professional Services. Und was wir auch noch machen, zum kleinen Teil, sind so Managed Services, dass wir halt Open-Source-Lösungen dort treiben für Kunden und quasi dann dort für den Betrieb entsprechend auch etwas verlangen und das auch Geld.
Da würde jetzt durch ein Investor wie der Dean würde jetzt da sagen, oh, das ist aber relativ langweilig, das ist ja alles Time and Money, also im Prinzip verkauft ihr eure Stunden, eure Tage, wo sind da die wiederkehrenden Einnahmen?
Ja, also grundsätzlich stimmt das natürlich. Der allergrösste Teil ist Time
und Time Material. Genau, also
einfach Stunden, die wir verkaufen. Und gleich, es gibt natürlich, gerade genau durch, zum Beispiel eben durch den Betrieb, durch Managed Services, gibt es da auch Möglichkeiten, skalierende Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also, wenn wir jetzt daran denken, der Dean hat vorhin, ihre Lösung gebracht, also grundsätzlich wäre es denkbar, statt einer Lizenz einfach zu sagen, ja, die Lösung, die ist frei verfügbar und wir bieten aber halt eben der professionelle Service, dass wir das Ganze betreiben, dass wir den Support dazugeben, dass wenn der Kunde ein Problem hat, dann braucht er ja irgendwo eine Telefonnummer, die er anrufen kann, wo ihm jemand hilft. Und das ist eigentlich dann das Geld, das man damit verdient, auch wenn die Software in dem Sinn offen und frei verfügbar ist. Also ich glaube, das ist dort so ein bisschen der Paradigmenwechsel. Und ja, dort, was ein bisschen anders funktioniert. Ja, und es braucht auch ein gewisses Umdenken bei Kunden oder denken jetzt so Themen wie zum Beispiel Community Management, wo es heute durchaus auch Kunden gibt von uns, die bereit sind, auch für das zu zahlen. Und man kann dort sicher unser Paradebeispiel auch als Beispiel bringen, das ist Hitobito, das ist ein Verband zur Mitgliederverwaltungslösung, die zum Beispiel die grossen Jugendverbände in der Schweiz nutzen, aber auch gewisse politische Parteien oder der SAC. Das ist eine Lösung, die in dem Sinn frei verfügbar ist. Es gibt einfach nachher Anpassungen, also Customizing, die wir spezifisch für die Kunden gemacht haben. Und wir bieten eben für sie eigentlich den Betrieb, Wartung, Support von diesen Lösungen. Und gleichzeitig zahlen sie aber mit dem Betrieb, Wartung und Support auch einen kleinen Beitrag eigentlich für das Managen von dieser Community, von diesen Hitobito-Kunden, dass man die uns mehrmals pro Jahr zusammen an den Tisch bringt, dass man zusammen darüber diskutieren kann. Ja, könnte man auf als neue Funktionen gemeinsam quasi crowdfunden, wenn man so will. Die wieder allen zugutekommen. Und jetzt sind sie auch bereit, zu zahlen eigentlich für die Dienstleistung in dem Sinn, wo wir wieder erbringen dort.
Okay. Matthias, wie siehst du das Thema Geschäftsmodell jetzt aus deiner Optik?
Also ich denke, das, wo, was ich noch ergänze, ist eigentlich das ganze Thema Subscriptions. Subscriptions, das ist das Modell, wo auch die Open-Source-Welt sehr gut skaliert. Das ist eigentlich genau das, was Daniel vorhin gesagt hat. Es ist letztlich eine Art Gewährleistung ab Stange. Weil du kannst ja sowohl bei Red Hat, bei Nextcloud, bei SUSE, überall, bei den grossen Herstellern von Open-Source-Lösungen, die verkaufen nachher Subscriptions. Jetzt ist die Frage, ja, was ist da der Unterschied zwischen Lizenz und einer Subscription, oder? Das ist ja, man zahlt nämlich auch bei der Nextcloud oder bei der Red Hat per Core oder per User oder per Login, was auch immer. Der grosse Unterschied ist, du, bei der Lizenz ist, wie gesagt, nur ein Nutzungserlaubnis. Und wenn du die Lizenz nicht mehr zahlst, darfst du die Software oder kannst du die Software nicht mehr brauchen. So wie der Dean gesagt hat, auch, du kannst nicht mal mehr einloggen, wenn du die Nutzungsgebühr nicht gezahlt hast. Subscription ist hingegen nur der Support, eine Art Support-Garantie, eine Gewährleistung, eine Art SLA ab Stange, wo du überkommst von der Firma Red Hat oder Nextcloud oder XY und Puzzle verkauft ja auch Subscriptions für die Produkte, die sie dann wiederum technischen Support anbieten. Also ist eine Art eine sehr clevere Lösung, weil es ist einfach sowohl eben einerseits skalierend, du kannst dann wirklich eben auch grosse Mengen haben, wie gesagt, Red Hat, Milliardenkonzern. Und gleichzeitig können die User, wenn sie das Gefühl haben, die Subscription bringt mir gar nichts, zahle ich nicht, können sie die Software aber weiterhin nutzen. Also du hast wirklich die digitale Souveränität von dieser Software, wo du Subscription zahlst, weil du eben sowohl den Quellcode hast, du hast alles zur Verfügung und du zahlst eigentlich nur noch für den Support, die Subscription. Wenn du das Gefühl hast, du hast selber genug intern clevere Leute und, oder hast irgendein Lokal, wo dir hilft, dann musst du die Subscription nicht mehr zahlen und du kannst trotzdem noch weiter deine IT betreiben.
Jetzt, Dean, wenn ihr, wie du vorher beschrieben hast, euch auch langsam aber sicher gedanklich in die Welt hinein bewegen, mindestens teilweise, an was für Geschäftsmodell denkt ihr denn, was euch an Laden anbelangt?
Es gibt wie so zwei Dimensionen, oder? Die eine Dimension ist eher so hinsichtlich eben Abhängigkeit und kosteneffizienter Betrieb. Und dort denke ich eben mit den Webtechnologien und die Infrastrukturkomponenten, die wir beschrieben haben vorher, da gibt's super Lösungen und das ist eigentlich auch State of the Art. Und ich glaube, sind wir ehrlich, auf dem Server hat Linux gewonnen, oder? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Auf dem Arbeitsplatz ist dann eine andere Diskussion. Ich glaube, wenn wir uns noch über Geschäftsmodelle gegen den Markt Gedanken machen, der Punkt ist ja, der Mehrwert von Open Source ist ja vor allem auch die Community. Dass man eigentlich auch jetzt als Unternehmen, dass man wie so ein bisschen ein Crowdsourcing kann machen von seinem Research and Development, oder? Dass man auch andere Leute findet, die etwas contributen können. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass so viel Technologiekomponenten drum Open Source sind, oder? Weil dort hat es viel Interesse und auch viele technische Leute, die dann können contributen. Wir auf der anderen Seite als Infosoft, wir machen eigentlich eine Anwendungslösung für unsere Kunden, oder? Und die beziehen die Lösungen vor allem auch von uns, weil sie auch intern das Know-how nicht haben, um so etwas zu entwickeln, betreiben, etc. Und dort ist natürlich schon die Frage, wie schafft man es dann auch, eine Community haben, dass das auch gegenseitig, oder, einen Mehrwert gibt und nicht einfach, wenn wir das jetzt einfach morgen würden open sourcen, dann würden wir auf der anderen Seite ja einfach einem Konkurrenten ermöglichen, dass der das kopiert und dann selber unsere Kunden angeht. Und das kann ja logischerweise nicht das Ziel sein. Auch wir müssen Löhne zahlen und wir können investieren in die Zukunft. Und darum ist eher so die Überlegung, die wir noch haben, gibt es gewisse Komponenten vielleicht in unserer Lösung? Also ein Thema ist zum Beispiel so ein Scheduling-Algorithmus oder gibt es sonstige Komponenten, wo man sagt, hey, das ist jetzt etwas, wo jetzt vielleicht nicht nur im ÖV brauchst, sondern auch wir andere könnten nutzen. Und dann musst du aber eben auch die Community bauen. Und das ist ja auch wieder Aufwand. Und du musst genug Leute finden, die Interesse haben, bei so etwas mitzuschaffen. Oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen Überlegung
dahinter. Jetzt bringst du nochmal das wichtige Stichwort, dein Community. Vielleicht am Schluss nochmal die Frage in die Runde. Was braucht es, damit so eine Open-Source-Community auch wirklich richtig kann funktionieren? Dann wolltest du vielleicht nochmal starten.
Also grundsätzlich kann man sagen, Communities sind keine Selbstläufer. Oder? Es gibt, gibt Beispiele, wo das so ist, aber es ist vielleicht wirklich eher in sehr technischen Themen der Fall, dass wirklich genug Leute einfach intrinsisch motiviert sind und dort mithelfen, das ist eine coole Sache finden. Denke, Linux ist dort sicher ein gutes Beispiel. Jetzt, so Communities wie wir zum Beispiel damit zu tun, eben auch für Fachanwendungen. Dort, ja, ist das ein bisschen auch ein bisschen Arbeit. Man muss die Leute wirklich aktiv zusammen an den Tisch bringen. Man muss nicht die Vorteile auch immer wieder aufzeigen, vom zusammen etwas machen. Und man muss dort wieder dranbleiben. Und das Schöne an den Communities ist, es ist ja nicht nur das zusammen am Code schaffen zum Beispiel, sondern es hilft der Softwarelösung auch weiter, wenn die Leute ihre Incidents reinbringen, wenn sie die Feature-Requests reinbringen, wenn auch dort der Austausch passiert. Also schlussendlich ist so das Thema von Standardisierung zum Beispiel, was passiert in so Communities. Und es gemeinsam eben Kräfte zusammenbringen, um andere Sachen weiterzubringen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel vom Ganzen. Und ich kann das aktiv moderieren, dass das wirklich weitergeht. Das ist das, was wir ein bisschen probieren zu machen. Und schlussendlich okay, der Community mit einer gewissen Menge, so einer kritischen Menge an Leuten, die dann wirklich zusammen an etwas arbeiten und mithelfen. Aber ob das Personen sind, oder ob das Stellen sind, jetzt zum Beispiel Bundesverwaltung, oder ob das Unternehmen sind, die zusammen Community bilden, spielt dabei gar nicht so eine Rolle. Ich glaube, wichtig das ist, dass wir alle den gemeinsamen Sinn im Ganzen sehen und wie kann ich geben und nehmen. Ich glaube, das ist auch wie ein bisschen der Schluss im Ganzen. Es muss wie ein Geben und ein Nehmen sein.
Matthias, ich gehe davon aus, dass du das auch schon ein bisschen näher unter die Lupe genommen hast, schon einige Mal, ja. Was ist so deine Erkenntnisse, ein bisschen aus einer ein bisschen übergeordneten Perspektive?
Ja, vor 20 Jahren meine Masterarbeit genau zu diesem Thema geschrieben, also Community Building. Das ist ein Thema, das schon lange ein spannendes Thema ist, weil es gibt sowohl, ich denke, man muss noch ein bisschen differenzieren zwischen individueller Motivation, wo ist jeder einzelne Mensch, der da mitwirkt, motiviert, und das geht von sehr intrinsisch, weil er die Person das super findet und cool und macht Spass und so weiter, aber auch über Anerkennung oder Lerneffekte oder Reciprocity, also das Zurückgeben, aber es vielleicht auch, wie sie angestellt ist bei einer Firma, also von komplett intrinsisch bis extrinsische Motivation, wenn man die einzelnen Individuen anschaut. Wenn man nachher wiederum die Makroperspektive hat, wie verhaltet sich nach so einer Community als Gesamtgebilde, oder? Dann ist es wiederum spannend zu sehen, ja, da gibt es sehr eben idealistisch geprägte Communities, wie eine Debian-Community, wo da wirklich eben Nerds unter sich, aber natürlich auch businesskritische Software machen, sehr bemerkenswert seit 25 Jahren. Und dann gibt es natürlich auch sehr kommerziell getriebene Communities, wo jetzt sage ich mal, ein grosser Player dahinter steht, also das kann bei Angular in Google sein oder bei Hitobito, Firma Puzzle. Und das ist nicht böse oder gut, sondern es ist einfach ein anderes Modell. Und das hat dann auch kommerzielle Interessen dahinter. Was nicht heisst, dass die einzelnen Individuen nicht auch idealistische Ausprägungen haben können. Und von dem her, ja, ich finde das ist ein never-ending spannendes Thema, gerade wenn es dann Konflikte gibt mit den Forks. Wir haben vorhin zum Beispiel MySQL gehabt, wo es dann den MariaDB-Fork gegeben hat, oder OpenOffice mit dem LibreOffice-Fork. Und da sieht man dann plötzlich, können dann eben die grossen Player, wie ein Oracle, der ja zweimal ist auf die Nase gefallen mit den Open Source Communities, ja, wirklich ein Problem bekommen, wenn sie es nicht checken, wie das funktioniert. Eine gute Community Management Betrieb, die haben Milliarden quasi verloren oder sogar eben langfristig eigentlich sehr hohe Street Credibility verloren.
Jawohl. Gut, wir sind jetzt mal in das Thema eingetaucht und haben also eingetaucht, vielleicht zu wenig gesagt, wir haben einiges angerissen, ich würde es mal so ausdrücken. Jetzt sind mir noch Wunder von euch beiden, von dir Danu und von dir Matthias, was darf ich erwarten, wenn ich am 26. Januar auf Baden komme und euch im Referat zulasse? Was erzählt ihr mir?
Ja, mein Ziel ist, ein etwas von dieser Love Story von Puzzle und Open Source.
Das ist schön, Love Story, gut, ja. Wäre auch ein guter Titel gewesen für die Veranstaltung, he? Open Source, eine genau, Love Story.
Aber, man muss ja auch sehen, jede Love Story hat immer ihre
Teufel. Ich kenne den Film, ja.
Genau. Nein, ich möchte wirklich auch ein bisschen einen Einblick geben, was halt Open Source als Geschäftsmodell auch bedeutet, mit allen höchsten Teufels, die das wie in der Praxis auch mit sich bringt. Also es ist nicht Zuckerflecken, ein Unternehmen mit der Open-Source-Philosophie vorwärts zu bringen. Und entsprechend hat ich einen Einblick gegeben, was gut funktioniert in der Geschichte von Puzzle, wo sind wir vielleicht an unsere Grenzen gestossen, wo haben wir Sachen vielleicht auch gehört. Und wirklich das ein bisschen probieren zu zeigen, wirklich halt die Form von eben dieser Liebesgeschichte.
Also, hoffentlich mit Happy End. Also es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, oder?
Nicht immer Friede, okay. Freude,
Eierkuchen. Darf ich kurz so
genau. Aber manchmal überrascht einmal das Leben, so wie jetzt eben die ganze Thematik rund um digitale Souveränität, wo man auf einmal mega Boost bekommt über ein Thema, wo man gar nicht damit gerechnet hat.
Darf ich kurz so fragen, wie viele Mitarbeiter die sind mittlerweile bei Puzzle?
Wir sind etwas über 150
Leute. Also es ist eine Firma mit 150 Leuten, die davon leben können. Das ist, würde ich mal sagen, eine klare Ansage. Ja. Was dürfen wir von deinem Referat erwarten, Matthias?
Ja, ich habe schon ein Update aus dieser ganzen Diskussion rund um digitale Souveränität, die jetzt ja auf Schweiz und auch internationaler Ebene diskutiert wird. Wir sind jetzt mitten drin in so einem grossen InnoSuisse-Antrag, wo wir 22 Schweizer Firmen und Behörden haben, die gemeinsam wollen, so ein Zentrum für souveräne digitale Schweiz aufbauen. Und ich kann so ein bisschen die Diskussion noch bringen rund um OpenDesk als M365 Alternative. Wir sind mit der Stadt Zürich im Plan für so eine Studie abzuschliessen. Und das kann man dann sicher bis im Januar auch drüber reden. Also ich glaube, bis im Januar wird noch einiges passieren. Ja. Also meine schöne Weihnachtsferien.
Okay. Und vielleicht kommt einer dem Teich auch noch irgendetwas her, wo dem nochmal eine neue Dimension verleiht. Wer weiß, oder? Okay, Dean, wie hast du die Absicht, den Abend zu moderieren? Erzähl mal.
Gut, eben, wir werden sicher zwei sehr spannende Referate haben. Ich glaube, Matthias, was mich vor allem auch noch ein bisschen interessiert, ist die Dimension von dem Public Money, Public Code, oder? Wo ja jetzt eigentlich, wenn der Bund etwas in Auftrag gibt, dass dann nachher auch muss Open Source werden, mit ein paar Ausnahmen. Aber ich glaube, das ist ja etwas, was ich auch gelernt habe. Vielleicht kann man aber mal etwas Open Source, dann entsteht auch etwas aus dem. Und ich glaube, das ist sicher auch spannend zum Stichwort Community nochmal aufnehmen oder Community von uns als IT-Unternehmer. Auch das ist sehr wertvoll, auch die Möglichkeit mit den Gästen sich auszutauschen und Fragen zu stellen und dann hoffentlich einen fruchtbaren Dialog haben und auch die Geschäftschancen, die daraus rauskommen, dann können aufzunehmen mit neuen Ideen fürs 2026.
Sehr schön, super. Ich danke euch drüne für eure Zeit jetzt, da heute Morgen am 8. Dezember, für den Podcast, für die Aufnahme. Den Link zu der Veranstaltung findet man dann unten in den Shownotes. Ich wünsche euch alle noch eine gute Vorweihnachtszeit, schöne Festtage, einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im Januar. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.